Okay. Gut, also machen wir drei und dann nächste Runde, ja? Also die ökumenischen Positionen, wieso die Deutschen? Also wenn ich das, also nach, also ich habe das Problem, kenne ich seit Jahrzehnten, ja? Das hängt damit zusammen, dass die deutschen Kirchen ja ziemlich reiche Kirchen sind und weil sie verbunden sind mit Wirtschaft und Politik. Das heißt, die Kirchen machen zwar im Rahmen des Systems zum Teil progressive Äußerungen, also beispielsweise, wo sie ganz sicher zu loben sind, ist ihre Äußerung zu den Flüchtlingsfragen beispielsweise in der letzten Zeit. Aber im Blick auf die Frage des systemischen Wandels, systemischer Transformation, sind unsere Kirchen einfach schlicht, wie soll ich sagen, sehr westtreu in der Tradition, was spezifisch damit zusammenhängen möchte, dass eben das andere Deutschland quasi dann eben als abstoßend hier wahrgenommen wurde und nicht gefragt, also zunächst mal war es ja so, dann ist wirklich diese Art von Sozialismus hat sich historisch erledigt, das ist überhaupt keine Frage. Und früher sagte man dann immer, wenn man Kritik äußerte, geh doch nach drüben, ne? Das kennen Sie auch noch. Aber es ist diese Verflochtenheit von Kirche und Gesellschaft und Staat, die nach meiner Beobachtung dazu verführt, weil es halt relativ gut sich so leben lässt, ja, dass eben die Kirchen hier zurückhaltend sind. Das Gleiche gilt für die deutsche Schweiz. Ja, jedenfalls ist es einfach ein Faktum. Und eine besondere Rolle spielt dabei, aber das wäre jetzt ein bisschen zu spezifisch, also in einer theologischen Versammlung würde ich da ein bisschen mehr ausholen können noch, aber das möchte ich hier nicht. Das hängt spezifisch zusammen mit der Frage, dass die ökumenische Kritik seit dem Kampf gegen die Apartheid angeknüpft hat an Bonhoeffer und die bekennende Kirche und gesagt hat, diese Situation in diesem System ist nicht nur eine Frage der Moral, der Ethik und so weiter, sondern betrifft direkt den Glauben, betrifft direkt das Bekenntnis, wie ich vorhin auch sagte, für Luther war Kapitalismus eine Frage des Gottes, Gott oder Mammon, Gott oder Götze. Ja? Und diese Form der radikalen Systemkritik mögen unsere Kirchen nicht. Was ich sehr schlimm finde, weil sie ja teilnehmen an dem ökumenischen Gespräch und alle diese Dokumente mit beschlossen haben. Ja? Das heißt, sie leben einfach in der Hinsicht schizophren. Und sie wollen im System dies und das kritisieren, ja, aber nicht systemische Kritik üben. So ein praktisches Beispiel, 2008, ja, genau zur Finanzkrise erschien die Unternehmerdenkschrift der EKD, weiß nicht, ob das jemand wahrgenommen hat, wo sie dann sagten, also Hedgefonds haben auch was Gutes und so weiter und so weiter. Und es geht wesentlich um den ehrbaren Kaufmann und so ein Unsinn. Und daraufhin haben dann Franz Segbers, der schon zweimal hier war, und ich 12 Leute zusammengetrommelt, Ökonomen, Theologen und Theologinnen, weil nämlich das Handelsblatt hatte am nächsten Tag, nachdem dieses Memorandum veröffentlicht war, eine zweiseitige Darstellung, Frieden mit dem Kapital als Überschrift, die EKD ändert ihr Verhältnis zur Wirtschaft. Und daneben ein Bild von Wolfgang Huber vor einem Altar fröhlich in die Linse grinsend. Und daraufhin haben wir eben eine Schrift verfasst, in 6 Wochen Arbeit und 6 Wochen Druck, bis zur Synode der EKD 2008 im November. Überschrift, Frieden mit dem Kapital, Fragezeichen, wieder die Anpassung der evangelischen Kirche an die Wirtschaft, an die Macht der Wirtschaft. Ja? Also diese Anpassung ist sehr subtil und der Kernpunkt ist keine systemische Kritik, sondern nur im System dies oder das kritisieren. Okay, also das hat noch verschiedene theologische Implikationen, die ich jetzt aber nicht jetzt ausführen kann. Dann Luther und Bauern, haben Sie natürlich völlig recht, es war ja nicht, ich habe ja nur beispielhaft gesagt, ja. Wobei ich hinzufügen muss, dass das ein komplexeres Thema ist, als normalerweise die Leute wissen. Ich betrachte Luther und Münzer je auf ihre Seite als einem tragischen Irrtum verhaftet. Ich kann das jetzt nur ganz kurz andeuten. Der erste Punkt bei Luther ist, es gab im ganzen Mittelalter eine Friedensbewegung, Treugade, weil die feudale Ordnung vorsah, man kann Gerechtigkeit nur wiederherstellen, indem man zu den Waffen greift. Das heißt also Fehde. Ja? Und es wurde von kirchlichen Gruppierungen, mönchischen Gruppierungen, sozialen Bewegungen, würden wir heute sagen, sehr darum gekämpft, das abzuschaffen. Und es gab 1495 eine Reichsrechtsreform aus einer Kombination von römischem und germanischem Recht, die Luther später kommentierte in einer Auslegung des Magnificat und in der Form eines Rechtsunterrichts. Und dieser Rechtsunterricht beruhte darauf zu sagen, dieser Umschwung vom kriegerischen Gerechtigkeitsherstellung auf rechtliche Prozesse, ja, ist dem Evangelium gemäß. Ja? So, dann kommen die Bauern und stellen Forderungen auf. Und Luther schreibt ein Büchlein, ich unterschreibe alle eure Forderungen, ich unterstütze euch. Aber bitte nicht im Namen Christi zu den Waffen greifen und zu sagen, wir müssen das jetzt mit Waffen, geht den Rechtsweg. Das Blöde war damals, und Luther selber hat auch an einer Stelle darüber reflektiert, dass es noch keine Gewaltentrennung gab. Es gab keine unabhängige Justiz, sondern die Fürsten waren gleichzeitig die Richter. Ja? Und damit hat er dann mit seinem Aufruf, also er hat gedacht, wenn jetzt hier ein Bürgerkrieg entsteht, entsteht eine Situation, Recht der Stärkeren, Krieg aller gegen aller und dann die Schwachen verlieren. Das heißt, er hat es verstanden als eine Auflösung der Ordnung. Deshalb nenne ich das tragisch, weil im Sinne eines Rechts, also der Empfehlung eines Rechtsweges und nicht der Waffenerhebung, hat er dann den falschen Leuten in die Hände gearbeitet. Insofern nenne ich das tragisch. Genauso tragisch interpretiere ich Thomas Münzer. Warum? Thomas Münzer hat mehr als Luther die kritischen biblischen Perspektiven aufgegriffen. Das habe ich jetzt ja alles nicht ausgeführt. Ich habe Ihnen nur gesagt, die hebräische Bibel und das Neue Testament stehen auf gegen diese neue Entwicklung der geldgetriebenen Zivilisation. Praktisch hieß das, dass die hebräische Tradition ist geprägt von der prinzipiellen Ablehnung von Sklaverei. Ich bin Yahweh, der euch aus Ägypten, aus der Sklaverei geführt hat, keine anderen Götter, die Sklaverei legitimieren. Und am Schluss, du sollst nicht begehren deines nächsten Haushof und so weiter. Das heißt also, Verbot von Ausbeutung von Arbeit und von Akkumulation ist die Kernbotschaft des Dekalogs. Und da drin gibt es dann noch andere Sachen dazwischen. Diese Situation ist wesentlich mit verbunden mit dem Erhalt der Freiheit von Bauern. Sowohl gegen feudal-monarchische Strukturen wie auch gegen Geldverschuldungsmechanismen, wo die Leute dann ihr Land verlieren und so weiter. Ja? Das heißt, diese Tradition des Kampfes für die Freiheit der Bauern und die Selbstbestimmung der Bauern ist durch und durch biblisch. Und das hat Münzer erkannt, während Luther sozusagen in seiner Situation der Fürstentümer einfach sozusagen in diesem System drin steckte und dachte, es gibt nichts anderes zu Deutsch. Ja? Aber dann hat Thomas Münzer eine spätere Form dieses Widerstandes gegen imperiale Mächte in Daniel 7, wo die gierigen Weltreiche überwunden werden von einem System von Gott her mit menschlichem Gesicht. Das ist aber ausdrücklich eine Tradition historisch gesehen, diese apokalyptische Schrift Daniel, die erste große, die sich absetzt von den Makkabäern. Die Makkabäer haben zu den Waffen gegriffen und gegen den hellenistischen Herrscher gekämpft. Ja? Und diese apokalyptischen Chassidim, die Weisen, ja? Die haben gesagt, nein, Imperien lassen sich nicht mit imperialen Mitteln, mit Waffen überwinden, sondern nur durch gewaltfreien Widerstand und immer die Perspektive, diese Macht hat tönerne Füße, ist nicht absolut und wird zusammenbrechen. Und der Münzer hat daraus gelesen, also die Heiligen, die dann die Herrschaft übertragen bekommen mit menschlichem Gesicht, sollen da ein bisschen nachhelfen mit Waffen. Genau das Gegenteil, was die Texte sagen. Und er hat auf diese Weise, er hat es wirklich geglaubt, Gott wird direkt eingreifen bei der Schlacht in Frankenhausen und hat die Bauern in ein Massaker geschickt. Das halte ich auch für tragisch. Ich finde es toll, dass er diese biblische Klarheit gesehen hat, aber ist sozusagen zurückgefallen in das Fehderecht. Und damit ist er auch eine tragische Figur. Die haben beide das Beste gewollt und das Schlimme gemacht. Ja? Also entschuldigen Sie, aber das ist sozusagen ein normales Vorurteil, der Bauernschlechter Luther und der Freiheitsheld Münzer. Aber wenn man das genau anschaut, sind sie beide tragische Figuren. Gut, dann Kapitalismuskritik wie Sand am Meer, G20 und so weiter, aber keine Vorschläge für Alternativen. Das stimmt nicht. Da haben sie schlicht nicht hingeguckt. Weltweit gibt es Ansätze für Alternativen. Weltweit. Ja? Also, ich will das nur kurz, also ich habe auch in einigen der Bücher, die ich genannt habe, da was zu geschrieben. Und lesen Sie mal ganz besonders als jüngstes Buch, jetzt ins Deutsche übersetzt, von Naomi Klein gegen Trump, wie es dazu kam und was wir jetzt tun müssen. Da können Sie wunderbar konkrete Sachen sehen. Der Kernpunkt ist das genau, was Attac auch versucht. Bündnisbildung für ganz konkrete Alternativen. Ich habe Ihnen bestimmte Sachen auch genannt, ja, beispielsweise alle Grundversorgungsgüter und Dienstleistungen öffentlich organisieren. Nicht mit Akkumulations- und Profitmechanismen koppeln. Wenn das keine Alternative ist, da können Sie morgen für aufstehen, ja, und hier in Deutschland zu kämpfen beginnen. Das ist sozusagen ein Ansatz. Ja. Sie können dann ganz viele Postwachstumsansätze finden. Haben Sie auch mal den Nico Pech hier gehabt wahrscheinlich, ne? Aus Bremen? Aus Oldenburg. Also der macht in Deutschland sehr viel davon. Es gibt Transition Town Movement in Großbritannien. Es gibt Gemeinwohlökonomie in Österreich. Haben Sie den Christian Felber mal hier gehabt? Auch Attac. Ja? Wirklich beeindruckend. Ne? Die haben angefangen mit 15 kleinen und mittleren Betrieben, die gesagt haben, wir wollen nicht mehr gerne nach diesem Profitmaximierungssystem operieren, sondern nach Gemeinwohlmaximierung. Und sie koppeln sich mit Gemeinwohlkommunen. Und diese Gemeinwohlkommunen machen mindestens einjährige sogenannte Wirtschaftskonvente. Und in diesen Wirtschaftskonventen kann jeder mitmachen, so wie Porto Alegre, ja, kommunales Budget. Und dann diskutieren sie, wie wollen wir leben, was für eine Ökonomie brauchen wir dafür. Und er erzählt immer, sagten Sie, er war hier?
Nein.
Er erzählt immer so nett, ja, dass dann auch die Sprache darauf kommt, ja, wird dann alles gleich gemacht, jeder verdient das Gleiche. Nein, dann einigen sich darauf, dass ein Korridor von Einkommen existiert. Und wenn sie sich dann abstimmen, je nach Kommune, sind sie für eine Spreizung von 10-20% Unterschied. Heute haben sie 400% mal Durchschnittslohn. Ja? Kein Mensch in einem Wirtschaftskonvent in der Kommune steht auf und sagt, ich möchte aber ein System, in dem einer, der nämlich das Kapital kontrolliert, 400 mal so viel Einnahmen hat wie der normale arbeitende Mensch. Ja? Ich will gar nicht von Luther reden, ja? Mit mal Tagelöhnerlohn, ja? Die Arbeitszeit. Also das heißt, die machen wirklich ganz erstaunliche Sache. Auch mein Kollege, der Hans Diefenbacher, Kollege, der ist in meiner früheren Einrichtung, das heißt die FEST, und an der Uni auch tätig, als alternativer Ökonom, ja, beispielsweise wirtschaftlichen Erfolg anders messen. Nicht in der Akkumulation von Geld, sondern es ist keine Wirtschaftstätigkeit erfolgreich, die nicht gleichzeitig ökologisch und sozial erfolgreich ist. Und das arbeitet er mit im regionalen Bereich gibt es ganz viele Experimente in der Richtung, weshalb ich immer betont habe, ja, Sie können eben nicht mehr so denken wie Kapitalismus und Staatssozialismus. Das andere System, so am Reißbrett und jetzt ergreifen wir die Macht und setzen es von oben durch. Nein, die kommende Wirtschaft sind Sie beteiligt. Das heißt, vor Ort beginnt es, von unten nach oben organisiert es, in die breiteren Ebene durch Vernetzung und nicht durch Befehl. Und das funktioniert bereits an ganz vielen Ansätzen weltweit. Ja? Und das können Sie in ganz vielen Schriften nachlesen. Ein wunderbares Buch ist zum Beispiel, das ist schon etwas älter, das habe ich auch in einem früheren Buch mit vorgestellt, von einem Ökonomen namens David Corton, der folgendes Bild hat. Das jetzige System erlaubt einzelnen Zellen der Gesellschaft unendlich zu wachsen, grenzenlos zu wachsen. Das heißt in der Medizin Krebs. Weil nämlich dieses Wachsen der wenigen auf Kosten des Gesamtkorpus geht, der dann stirbt. Und deshalb sagt er, wir müssen eine Strategie entwickeln, starve the cancer, nurture life. Das heißt, dem System Energie entziehen. Ja, in anderer Sprache ausgedrückt. Bestimmte Sachen einfach nicht mitmachen. Nein sagen. Das Nein spielt eine große Rolle, weil die Bevölkerung ist extrem desorientiert, weil der Neoliberalismus auch die Medien kontrolliert oder einen Großteil der Medien. Außer ZDF mit Die Anstalt. Das ist das beste Seminar alle vier Wochen. Was für diese Volksgemeinschaft sollte jeder Mensch in Deutschland sehen. Ja? Ich staune einfach, wie die alle vier Wochen so eine Sendung hinkriegen. Das ist einfach bewundernswürdig. Und das ZDF erlaubt das. Einige Leute lieben auch die Heute-Show, ja? Da ist ja auch manches Pfeffer drin. Aber wie gesagt, diese Möglichkeit, dem Leben Nahrung geben, können Sie, also ich unterscheide dann immer, bestimmte Sachen können Sie einfach machen, wenn Sie sich mit anderen zusammentun, lokal, regional, können Sie es einfach machen. Da gibt es ganz viele Sachen. Wir haben ein Handbuch für lokales Wirtschaften veröffentlicht, mit vier Bereichen, im Blick auf Geld, im Blick auf Banken, kooperative Banken. Und eine Sache ist vor allen Dingen ganz enorm wichtig heute, ja, sie können einfach als Kommune sich unabhängig machen von der kapitalorientierten Energieversorgung. Schönau im Schwarzwald ist das klassische Beispiel bei uns in Baden. Ja? Und zwar alle notwendige Energie für eine Kommune ist dezentral vorhanden. Und sie können sich als Kommune zusammensetzen und beraten, wie sie das machen. Und die liefern inzwischen. Und außerdem ist das Tolle, eine Kommune, die sowas macht, sich unabhängig vom kapitalintensiven Energiemarkt, die hat ein Erfolgserlebnis. Und wenn sie dann ein Erfolgserlebnis haben, können sie dann entsprechend andere Sachen anschließen. Wir haben zum Beispiel auch in Heidelberg Verbraucherinnen produzierenden Genossenschaften. Das heißt, Leute tun sich zusammen, vorfinanzieren einen ökologischen Bauernhof und beziehen ihre Früchte von dort. Alle solche Sachen gibt es lokal, aber im großen makroökonomischen können sie nur durch Bündnisbildung gewinnen. Und das ist der zentrale Punkt in Naomi Kleins neuem Buch, was wir von Kairos Europa von Anfang an vertreten haben. Bündnisbildung zwischen Gerechtigkeitsbewegung, Friedensbewegung und Ökobewegung. Ja? Weil in allen diesen Bereichen, ja, zerstört die Kapitalakkumulation das Leben. Ja? Und nur so können sie dann sozusagen in Makrosysteme eingreifen. Ne? Wenn sie eine breite Bündnisbildung haben, also ich habe als Beispiel diese Wasserinitiative genannt, aber es gibt ganz vieles. Und ich hoffe darauf, dass angesichts dieser wahnsinnig gefährlichen Situation im Blick auf Krieg, und zwar Atomkrieg, ja, sich die Friedensbewegung wieder rappelt und dann ein so klares Signal gibt, wie wir das Anfang der 80er Jahre gehabt haben. Das wäre höchste, dringlichste Zeit. Und deshalb bin ich sehr dafür, beispielsweise, dass eine Attackgruppe wie die Ihre hier mal untersucht, gibt es hier Friedensgruppen in Wuppertal. Also Sie sind jetzt nicht so nah dran. Aber ich finde, die vordringlichste Aufgabe in Deutschland heute angesichts von Trump und Macron ist, Atomwaffen der USA raus aus Deutschland, das heißt aus Büchel. Zweitens, die USA raus aus Rammstein, von wo die Drohnenkriege gegen den Nahosten. Das sind handgreifliche Sachen. Und das scheint Ihnen jetzt vielleicht weit weg von Überwindung des Kapitalismus. Nur, im Augenblick erleben wir das, was man im vorigen Jahrhundert Kriegskeynesianismus genannt hat. Der Trump als erstes, was er gemacht hat, ist nach Saudi-Arabien gegangen und hat für 200 Milliarden Dollar Waffen dort an die Saudis, die schlimmsten im Blick auf Islamismus sind, Wahhabismus, wissen Sie, die Terroristen finanzieren und so weiter und so weiter. Und außerdem hat er sein Budget nochmal auf Kosten der zukünftigen Generationen mit einer zusätzlichen Schuldenlast, ja, mit einem riesen Aufrüstungsprogramm versehen und auch die Atomaufrüstung, um Atomkrieg führbar zu machen. Eine Wahnsinnsentwicklung, ja. Und was macht Frau von der Leyen? Wir müssen auch die 2% haben. Ja? Also das heißt, es schreit förmlich danach, dass alle sozialen Bewegungen aufstehen und sagen, nicht mehr mit uns. Und wir haben einen Vorteil in Deutschland, warum auch die Frau Merkel nicht mitgebombt hat auf Staubwolken, die dann als Chemie interpretiert wurden, weil sie nämlich weiß, in Deutschland verliert man Wahlen mit Krieg. Gott sei Dank.
Ja, also mir hat besonders gefallen, dass kein allgemeines Rezept hier als Antwort gegeben worden ist. Denn es ist völlig klar und auch den Klassikern klar, geworden. Erst hatten sie sehr allgemeine Vorstellungen, dass das jeweilig von den Betroffenen zur betroffenen Zeit unter den gegebenen Umständen zu entwickeln ist. Da gibt es nicht, das ist richtig, das macht und dann ist alles klar, sondern es gibt nur die Offenheit für Anregungen, von denen wir jetzt so viele bekommen haben, und die Bereitschaft, was zu tun.
In Klammern ganz schnell noch, weil Sie konkrete Sachen jetzt nennen, besorgen Sie sich bitte den Friedensratschlag Forderungen 2018. Da steht alles drin, was Sie im Blick auf Frieden in Deutschland wissen und tun können. Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Okay, das war die dritte. Wir machen weitere Runden, wenn Sie wollen. Aber das waren jetzt drei. Das erste habe ich schon kurz kommentiert, ja, dass also innerhalb der Friedensbewegung aus dem Bundesfriedensratschlag hervorragende Forderungen auf den Punkt gebracht sind, die Sie sicher, also ich habe jetzt nicht die Website im Kopf, aber das können Sie leicht finden. Die zweite Sache, das ist eine sehr spannende Frage, die Sie gestellt haben, die ich normalerweise berühre bei dieser Frage Religionen und Philosophien. Ne? Also was Sie jetzt ansprechen, ist die enorme Kraft indigener Kulturen im Blick auf die Fragen der Alternativen. Weil bestimmte kulturelle Erbschaften ja, dort vorhanden sind, gelebte, ja, die wir im Westen komplett ausgegliedert haben und vergessen haben. Sie haben schon das Stichwort Allmende genannt und so weiter. Dazu nur ganz kurz, wir haben mal eine längere Arbeit mit verschiedenen Leuten in der Heinrich-Böll-Stiftung gemacht. Das ist herausgegeben worden von der Silke Helfrich, die sich sehr intensiv mit der Frage der Commons, der Gemeingüter, beschäftigt hat. Das Buch heißt Die Wiederkehr der Gemeingüter. Das ist vollständig richtig, dass die Neukonzeption im Sinne, wo gibt es denn Alternativen, immer eigentlich ansetzen muss bei den Commons. Die Welt als Gabe und nicht als Ware ist die Formel. Ja? Und das bedeutet natürlich, in dem Moment, wo man die Welt als Gabe, ist es natürlich eine Gabe an alle Menschen. Und diese Kultur ist insbesondere nach wie vor stark in bestimmten indigenen Kulturen. Also Sie haben die Adivasi genannt, wir sprechen in der Ökumene oft auch von Tsangseng, ich weiß nicht, ob Sie da Beziehung zu haben, in Korea heißt diese gemeinschafts- und erdbezogene Lebensweise Tsangseng. Oder in Afrika Ubuntu, was besonders Bischof Tutu oft zitiert hat, nach dem Motto, ich lebe, weil du lebst und du lebst, weil ich lebe. Ja? Also sogar noch genauer, wir leben, weil ihr lebt, weil diese Individualisierung des Westens aus der Geldtradition kommt und damit im Grunde genommen den Kern schon verfehlt. Also, was Sie sagen, ist ungeheuer wichtig und ich ordne es ein in diese in den Gesamtvorschlag von den alten Kulturen, Religionen, Philosophien und den indigenen Kulturen, normalerweise sage ich das sogar, zu lernen und die Praxis auch zu üben. Und also natürlich gibt es das in vielen Formen von Kommunitäten, die das dann entsprechend unter sich so ausmachen. Vieren wollte ich zusätzlich noch eine Sache erwähnen. Wir haben, also ich habe in den letzten 7 Jahren eine Gruppe von 40 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern koordiniert, die Reformation radikalisieren, provoziert von Bibel und Krise. Und darin hatten wir auch eine Gruppe von Bauern aus Indien, von den Adivasis mit entsprechenden Beziehungen zu bestimmten theologischen Gruppen. In Lateinamerika Gruppen, die aufstehen gegen Soja-Monokulturen und so weiter. Und was wir aber auch hatten dabei, eine Gruppe in Deutschland, die absolut fantastisch arbeitet, und zwar ist das eine Genossenschaft in Schwäbisch Hall. Haben Sie zu denen Kontakt? In Schwäbisch Hall? Ja. In Schwäbisch Hall gibt es eine also eine große Bauerngenossenschaft, die sind absolut erstaunlich. Die haben eine eigene Autobahnraststätte mit entsprechenden Produkten aus ihrer Produktion. Ja. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass die im März letzten Jahres, also genau vor einem Jahr, zusammen mit Via Campesina, was Sie natürlich kennen, eine große internationale Konferenz mit 300 Leuten organisiert haben, alles diese Bauernkooperative, um eine Vorlage für eine UNO-Charta der Bauernrechte zu entwickeln. Kennen Sie diese Charta, diesen Entwurf? Also das ist etwas, was man unbedingt dick unterstreichen muss, im Blick auf Ihre Frage, gibt es denn überhaupt Alternativen? Ja? Bäuerliche Landwirtschaft. Die sagen normalerweise bäuerliche, aber das bedeutet also auch kleinere Einheiten, aber bäuerliche Landwirtschaft ist absolutes zentrales Element einer alternativen Ökonomie der Zukunft. Und zwar ganz schlicht und einfach deshalb, weil mit der jetzigen Agrobusiness, industrialisierten Landwirtschaft, ja, werden wir in Zukunft die Menschheit nicht ernähren können, weil sie die Boden zerstören, die ganzen ökologischen Schäden anrichten. Ja? Also brauchen sich jetzt nicht im Einzelnen zu erzählen, sondern nur über die Wiedergeburt, ja, der Agricultura, der Kultur des bäuerlichen Wirtschaftens, ja, ökologischen Wirtschaftens, werden wir in der Zukunft überleben können. Ja? Und wir haben 1992 von Kairos Europa ein Parlament von unten in Straßburg mit 700 Leuten organisiert. Das waren die 500 Jahre Kolonisierung und Widerstand damals, wenn Sie sich noch entsinnen. Und da haben wir eine Sektion gehabt zu der Bauernfrage. Ja? Und in dieser Sektion hat uns ein Ökonom aus der Wiener Universität, Kunibert Raffer, vorgerechnet, wenn die 80 Milliarden Euro, damals noch D-Mark, die für diese lebenszerstörende Agrobusiness-Landwirtschaft ausgegeben wird, umgepolt würde auf die Unterstützung von ökologischer bäuerlicher Landwirtschaft, dann hätten alle gewonnen außer einer Gruppe. Wir hätten gesunde Nahrung, es wären zusätzliche, durchaus sehr kreative Arbeitsplätze entstanden. Ja, wir hätten gesunde, nachhaltige Böden, wir würden nicht die Bienen killen, ja, weiß nicht, ob Sie einen Garten haben, aber es ist ein Jammer anzusehen, über und über Blüten, paar vereinzelte Insekten, die noch fliegen. 80% der Insekten sind Glyphosat und anderen Katastrophen zum Opfer gefallen. Das ist etwas, womit auch Attac also absolut sich beschäftigen müssen, weil die einzigen, die verlieren würden bei einer lebensförderlichen Landwirtschaft, wäre das Kapital. Ja? Das Ganze wird nur veranstaltet, diese zerstörerische. Diese Wirtschaft tötet, kann man geradezu am Agrobusiness demonstrieren. Ja? Und deshalb eine Wirtschaft im Dienst des Lebens, wie wir es nennen, in Kairos Europa und in der Ökumene, geht nur, wenn man ansetzt bei der bäuerlichen, lebensförderlichen Landwirtschaft. Also danke, dass Sie diesen Aspekt nochmal ausdrücklich reingebracht haben. Ja, klar, natürlich. Also wir könnten den ganzen Abend darüber reden. Also wenn Sie das auch speziell interessiert, wenn Sie sowieso in Fian sind, dann haben Sie die genügenden Leute, die das auch mal hier richtig ausbreiten können. Und laden Sie da Leute von Schwäbisch Hall ein. Also die sind absolut, absolut doll. Gut. Achso, pardon, Entschuldigung. Ich habe Ihre letzte, entschuldigen Sie, wenn Sie mir noch gerade ganz kurz geben, weil ich nicht auf die Frage Lateinamerika geantwortet habe. Entschuldigung, ich war eben so begeistert von Ihrer Frage, entschuldigen Sie. Also, Lateinamerika ist gleichzeitig immer eine Hoffnung und im Augenblick eine große Traurigkeit. Und zwar, was in Lateinamerika abgelaufen ist und noch abläuft, war ja mal ursprünglich diese Perspektive, dass hartnäckige Arbeit von sozialen Bewegungen zu politischen Veränderungen führen kann. Also Brasilien mit Lula, der immerhin 40 Millionen Menschen aus der Armut, also der Hungerarmut, herausgeholt hat. Ja. Oder Chavez auch, der also in Venezuela dann entsprechend die Kapitalisten des Öls enterbt hat und auf diese Weise eine breitere Selbstorganisation gemacht hat. Das Einzige, was davon noch übrig ist, ist Bolivien. Ja? In gewisser Weise Evo Morales und etwas Ecuador, aber auch nur begrenzt. Also, was im Augenblick in den letzten Jahren in Lateinamerika passiert ist, ist das, worüber wir auch einen ganzen Abend gestalten könnten, die untergründigen Mächte, die Wandel zum Besseren verhindern. Ich habe 1989 mal auf Aufforderung von Leuten aus Lateinamerika ein Buch mit Geheimpapieren des amerikanischen... da gibt es noch sogar ein Exemplar. Totaler Krieg gegen die Armen. Das ist aber interessant, dass Sie das noch zur Hand haben. Das ist sehr interessant und interessanterweise war ich letzte Woche in Berlin eingeladen, in Berlin-Marzahn. Was ist seither in der Richtung passiert? Und da könnte ich jetzt nochmal einen ganzen Vortrag halten. Ich kann das aber jetzt aus Zeitgründen nicht tun, aber es ist einfach schlechterdings unglaublich, ja? Was seit dem Zweiten Weltkrieg über CIA und entsprechende angegliederte Dienste gelaufen ist. Und damit Sie nicht denken, da ist irgend so ein wilder Verschwörungstheoretiker, es gab mal in Deutschland einen Verteidigungsminister unter Helmut Schmidt, der hieß Andreas von Bülow. Hat zufällig jemand mal dessen Buch, womit er sich bewusst aus der Politik verabschiedet hat, gelesen? Das Buch heißt Im Namen des Staates, CIA, BND und die kriminellen Machenschaften der Geheimdienste. Das habe ich jetzt für diesen Vortrag noch mal wieder zum zweiten Mal gelesen und es ist obwohl ich praktisch alles wusste, aber wenn man das nochmal wieder so massiv auf den Punkt gebracht sieht, das Buch ist schon 98 erschienen, es gibt auch danach noch weitere Aktualisierungen, aber wenn Sie sich klar machen, das Chaos, das der Westen im Nahen Osten angerichtet hat, beruht wesentlich auf der Regime Change Strategie von CIA seit dem Zweiten Weltkrieg. 1953 wurde die Demokratie in Persien abgeschafft durch CIA und britische Geheimdienste. Ja? Nachweislich. Ja? In Kongo wurde der charismatische Präsident der Befreiungsbewegung Lumumba brutalst umgebracht von CIA und belgischen Geheimdiensten. Ja? Außerdem zu der Zeit, also noch vor Mossadegh, wurde der erste Putsch organisiert in Syrien, noch vor Mossadegh. Ja? Diese Strategie, und das können Sie alles wunderbar nachlesen, in einem Augenzeugenbuch. Und zwar von John Perkins, ich der Economic Hitman, die Bekenntnisse eines Economic Hitman. Und zwar kurz gefasst ist die Botschaft die, Länder wurden alle verschuldet über solche ökonomischen Verführer, die den Eliten in den Südländern Kredite aufgeschwätzt haben, mit der Bedingung, entsprechende Großprojekte zu kaufen bei westlichen Firmen. Wenn das nicht funktionierte, dann kam die zweite Garde, die Schakale. Das waren die, die Putsche organisierten. Und so haben sie jetzt, was sie jetzt im Nahen Osten sehen, ja, ist ja diese Koppelung von entweder, wenn der Regime nicht passt, wenn das Regime nicht auf irgendeine Form so abgeschafft werden kann, dann kommt ein Militär. Ja, also direkte und indirekte Machtausübung. Und wenn gar nichts funktioniert, wird die Person ermordet, die sich nicht fügt. Und dieses Muster können Sie in der ganzen Welt seit dem Zweiten Weltkrieg beobachten. Und was auch die wenigsten Leute wissen, es waren von CIA über die NATO in Europa Untergrundgruppen organisiert worden unter dem Namen Gladio. Ist Ihnen das bekannt? Ja? Gladio, genau. Gladio. Und man denkt, das ist jetzt dann nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgehört, aber das Ganze beruhte darauf, Rechtsradikale von den Geheimdiensten zu organisieren, die dann im Untergrund Waffenlager angelegt haben, mit denen entsprechend operiert werden konnte. Aldo Moro wurde auf diese Weise es waren auch Unterwanderung von linken Organisationen wie den Roten Brigaden und so weiter. Können Sie alles da nachlesen von einem früheren Verteidigungsminister, wenn Sie es mir nicht glauben wollen. Ja? Im Namen des Staates. Und das geht bis heute. Die ganze Chaos-Einrichtung im Nahen Osten ist alles mit diesem Hintergrund zu sehen. Und das können Sie nun ganz frisch nachlesen bei den Bestsellern von Michael Lüders. Ja? Wer den Wind sieht, was westliche Politik im Orient anrichtet, und wer den Sturm erntet, was westliche Politik oder wie westliche Politik Syrien ins Chaos stürzte. Ja, ja, nur das, da wollte ich jetzt am Schluss drauf kommen. Das wollte ich gerade als Abschluss sagen, dass die neue Strategie ist, parlamentarische Putsche. Wie ausgeübt in Honduras, in Paraguay, in Brasilien. Ja? Also parlamentarische Putsche, das heißt, es werden entsprechende Mehrheiten gesucht durch Bestechung, durch Erpressung und so weiter und so weiter. Und auf diese Weise ist Dilma Rousseff in Brasilien abgesägt worden. Dann wird natürlich gekungelt mit der Justiz und Lula wird ins Gefängnis geschickt. Unter uns Lula, den ich persönlich kenne, ist natürlich ein wunderbarer, verdienter Arbeiterführer und aber wahrscheinlich an einigen Stellen ein bisschen naiv gewesen, wie man dann auch umgeht mit entsprechenden Geschenken von verschiedenen Leuten. Aber das ist ja, wenn Sie das im Blick auf die neoliberalen Korruptionen in Lateinamerika, dann ist das harmloseste Sorte von Korruption. Und natürlich ist, was da passiert, politische Justiz und entsprechende sozusagen parlamentarische Putsche, wie wir es jetzt nennen, immer mit Hilfe der USA. Das ist der zentrale Punkt. Die USA, leider ist die Sache in Venezuela nicht ohne Schuld von Maduro zu sehen, aber wir können jetzt nicht in alle Details der Analysen gehen, aber was auf jeden Fall, und Sie haben vollkommen recht, es ist Sorge, ja, Militärputsche, die ja in den 60er und 70er Jahren durchgehend organisiert wurde von CIA, Operation Condor, Pinochet mit Kissinger, der Kriegsverbrecher und so weiter. Also das heißt, das Ganze hat System. Und da brauchen Sie überhaupt keine Verschwörungstheorie. Das können Sie alles, bitte? Nein, es geht ganz schlicht um Geleitschutz des Kapitals. Das ist der Kern des ganzen Unternehmens, dass sozusagen Märkte gewonnen werden, Kontrakte gemacht werden, Rohstoffe okkupiert werden, mit Hilfe aller solchen Machenschaften. Und ich finde, das ist am besten zusammengefasst beschrieben in Perkins Buch mit Bekenntnisse eines ökonomischen Hitman. Gut, entschuldigen Sie, jetzt habe ich ein bisschen lang das noch erzählt, aber diese lateinamerikanische Situation ist zurzeit besorgniserregend. Trotzdem bleibt Lateinamerika Vorbild in der Kraft der sozialen Bewegungen. Ja? Das Netzwerk Solidarische Ökonomie in Brasilien ist ungebrochen stark. Ja? Aber eben wie gesagt, im Augenblick ist gerade die Konjunktur der Makrostrukturen wieder mit Hilfe dieser unmöglichen Verhaltensweisen der USA unter Trump, sozusagen Verschärfung nochmal wieder dieser Gesamtstrategie.
Gut, es ist auch in Kuba, war ich in Kuba, also ich habe das bewundert, wie dieses relativ arme Land,
das kann man auch bewundern.
Diese kostenlose Bildung und Gesundheitsversorgung. Genau. Jeder hat ein Recht auf Wohnung,
ja.
Jeder hat ein Recht auf Arbeit. Sache Charta von 1966, aber natürlich,
ja.
Wenn wir hierher kämen und sagen, ich habe ein Recht auf Arbeit als Arbeitslose, dann würde ich sagen, Also dass es interne Probleme gibt, ist auch klar und selbstverständlich. Trotzdem ist das einfach bewundernswert, finde ich.
Stimme ich ganz zu. Ja. Da ist noch eine Wortmeldung hinter Ihnen. Ja, Mont Pèlerin, ja genau. Mont Pèlerin Society, darüber gibt es auch ein sehr, sehr gutes Buch von Bernhard Walpen. Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft heißt das Buch. Und zeigt, wie nach dem Zusammenbruch des klassischen Liberalismus 1929 dann die versprengten Liberalen sich gesammelt haben, um langfristig, sozusagen, das nennt man Hegemonie zu gewinnen, wieder zu gewinnen, wie vor 1929. Und das ist ganz genau beschrieben in diesem Buch, was ich Ihnen genannt habe, dass Bernhard Walpen die offenen Feinde und ihre Gesellschaft, das ist ein Wortspiel mit, ja. Und das zeigt, wie diese Gesellschaft dann mit Hilfe von Kapitalgebern Universitätsinstitute erobert hat, Medien aufgekauft hat, Zeitschriften aufgekauft hat und so weiter und so weiter. Das heißt also mit einer bewussten Strategie dann entsprechend vorbereitet haben, was dann mit Pinochet 1973 zum ersten Mal 1:1 umgesetzt wurde mit Militärdiktaturhilfe. An einem 11. September, genau, weshalb die Lateinamerikaner sagten beim 11. September 2001, jetzt stehlen sie auch noch unseren 11. September. Ja. Okay, also wie gesagt, was ich ja Ihnen auch im Prinzip gesagt hatte, der Kampf läuft mit direkter Gewalt, struktureller Gewalt und kultureller Gewalt. Und man muss jeweils gucken, wie diese verschiedenen Formen von Gewalt ineinander greifen, um diese imperiale Ausbreitung der Kapitalherrschaft durchzusetzen. Meiner Meinung nach entspricht die Realität einer Verschwörungstheorie mehr als jede Verschwörungstheorie zeigen könnte. Sie brauchen überhaupt keine Verschwörungstheorie, Sie müssen sich nur Fakten angucken. Und deshalb empfehle ich Ihnen eben das Buch eines früheren Verteidigungsministers, damit Sie es mir nicht glauben müssen. Ja? Der hat nach dem, was er erlebt hat, als Verteidigungsminister wahrgenommen hat, hat sich von der Politik verabschiedet, indem er die Wahrheit ausgesprochen hat, dessen, was er dokumentieren kann. Lesen Sie das und sagen, der Herr Verteidigungsminister war ein Verschwörungstheoretiker. Selbstverständlich stimme ich Ihnen zu, dass das System nicht hundertprozentig manipuliert funktioniert. Das arbeitet selbstverständlich mit verschiedenen Zufällen, er benutzt das Wort Muster. Das läuft nach bestimmten Mustern ab. Und diese Muster können Sie belegen. Und wenn Sie Fakten als Verschwörungstheorie bezeichnen, dann ist genau das, was Trump macht, Fake News. Ja? Das heißt, ich würde einfach schlicht raten, schauen Sie sich diese Bücher, die ich genannt habe, an. John Perkins, der das von seiner eigenen Erfahrung beschreibt, wie das läuft. Und lesen Sie den Andreas von Bülow, Verteidigungsminister AD. Ja? Nur diese zwei Bücher. Und dann können wir gerne nochmal zusammenkommen und diskutieren.
Ja, ich glaube, wenn ich das sehe, das ist es. Das hat sich erledigt.
Ist okay, ja.
Ja. Gut, dann möchte ich dich an dieser Stelle sowohl natürlich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. So viel geballte Information kann man nicht so leicht an einem Abend kriegen. Dazu muss jemand sich über Jahrzehnte ein bestimmtes Wissen und Können angeeignet haben. Das finde ich erstens bewundernswert und zweitens dankenswert unsererseits. Und wünsche, dass wir so viel wie möglich von den Informationen und von den Anregungen für die Praxis mitnehmen für unsere Praxis im Alltag. Ich habe hier noch die Prospekte für das Buch und die angekündigten Thesen, wobei bei dem Thesenpapier leider ein halber Satz fehlt.
Den müsste ich jetzt eigentlich noch schnell sagen dürfen. Die letzte Zeile, wenn Sie schnell mal rumgeben, die letzte Zeile, Sekunde, jetzt muss ich das schnell finden, jetzt habe ich das. Die letzte Zeile, wenn ich die kurz diktieren darf, das endet mit antikapitalistische Zivilisation heraus und dann kommt noch ein Halbsatz, den Sie noch dazu schreiben möchten. Ich muss noch warten, weil noch nicht alle den Zettel haben. Also die letzte Zeile fehlt und die heißt, haben Sie jetzt alle?
Noch nicht. Nein, so schnell geht es beim besten Willen nicht.
Okay.
Aber ich glaube, so eine halbe Zeile kann man sich auch merken.
Gut, also dann sage ich jetzt mal diese halbe Zeile, die heißt Arbeiten mit den sozialen Bewegungen wie Attack zusammen an Alternativen. Also arbeiten mit den sozialen Bewegungen wie Attack zusammen an Alternativen. Okay? Und dann wollte ich noch sagen, ich habe ein Musterexemplar von all diesen, also von dem Buch für 14 Euro und dann die Hefte für 2 bis 4 Euro jeweils. Falls jemand die möchte, ich habe ein Musterexemplar, falls die Gruppe als Gruppe das haben möchte, mitgebracht.
Und der Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung, sie ist am 29. Mai, also eine Weile hin, und zwar Clemens Ronnefeld, den manche von Ihnen vielleicht vom Versöhnungsbund her kennen. Also es gibt ja doch eine Menge fortschrittliche Christlichkeit. Das freut mich persönlich, das kann also unterschiedlich aufgefasst werden. Und der spricht zu globaler Eskalation oder Rückkehr zur Vernunft. Man muss wissen, dass dieser Mann vielleicht der kenntnisreichste im Augenblick im Hinblick auf Krieg und Frieden, Nahost und so weiter ist, ja, den ich persönlich mir vorstellen kann. Also da können Sie sich auf was gefasst machen.
Dann darf ich vielleicht auch noch eine Empfehlung hinzufügen. Er hat nämlich in Marburg vor ein paar Monaten einen Friedenspreis bekommen und ich war eingeladen, die Laudatio für ihn zu halten. Ist ein guter Freund und ich empfehle dringend, an dem Abend zu kommen.
Dankeschön. Ich wünsche Ihnen wie immer, mein letzter Gedanke ist immer der der Hoffnung, dass Sie mit ein Stückchen Hoffnung, und zwar nicht so blinder, sondern konkreterer Hoffnung, ist ja von der konkreten Utopie die Rede gewesen, das spielt bei Rosa Luxemburg wie bei Ernst Bloch eine Rolle, also mit, wir lassen uns unsere konkrete Utopie nicht nehmen. Und diese konkrete Utopie sagt, eine gerechtere Gesellschaft muss möglich sein. Im Rahmen dessen, was für uns geht. Also, danke.